Herzlich willkommen zum Work Hard But Smart Podcast, dem Podcast für Unternehmerinnen und Unternehmer. Ich bin Olaf Rosenbaum, ich bin Steuerberater und Strategieberater. In diesem Podcast zeige ich dir, wie du aus deinem Betrieb ein strukturiertes, profitables Unternehmen machst. Du bekommst Anregungen, du bekommst Impulse, Denkanstöße, aber vor allem klare, direkt umsetzbare Tipps, mit denen du, wenn du willst, morgen schon loslegen kannst. Ohne Bullshit-Bingo, ohne Berater-Blabla. Danke, dass du dabei bist. Und nun nicht lang schnacken, rein ins Vergnügen. Freunde, Nachbarn, Landsleute, da sind wir wieder. Work Hard But Smart, der Podcast für Unternehmerinnen und Unternehmer. Heute mit einer Folge, die so ein bisschen die letzten beiden Folgen aufgreift und ein Hoffnungsschimmer am Horizont sein soll. Vielleicht. Schauen wir mal. Wir hatten in der vorletzten Folge das Thema Todeszone. Also wie leicht geht es eigentlich, dass so ein Unternehmen in diese sogenannte Todeszone reinkommt? Wie merke ich das? In der letzten Folge hatte ich dann meinen Freund Claudius Finkbeiner zu Gast, Fachanwalt für Insolvenzrecht, der dann erzählt hat, was Insolvenz überhaupt ist und was da passiert. Die aufmerksamen Hörer werden sich erinnern, er hatte so einen vierstufigen Verteidigungswall beschrieben oder Verteidigungsanlage beschrieben. Wie könnt ihr euer Unternehmen also quasi gegen die Folgen einer möglichen Insolvenz retten? Was er aber auch gemacht hat, er hat gesagt, erster Verteidigungswall ist gar nicht erst dahin kommen. Und darum soll es so ein bisschen in dieser Folge gehen. Und ich freue mich sehr, dass nach langer, langer Zeit mal wieder Birgit Eschbach dabei ist. Birgit, willkommen. Hallo, da bist du ja wieder.
Hallo Olaf.
Was hast du hier steckt? Was hast du hier gemacht die ganzen Jahre?
gearbeitet, damit ich nicht in diese Situation komme, in der ich, die ich ja schon mal geschildert habe, vor ein paar Jahren war.
Hervorragend. Dafür gebührt dir dann auch ein Fleißbienchen in deinem Oktavheft. Das ist super. Ja, aber schön, du sprachst es gerade an. Du warst schon mal in so einer Situation, die so kurz in unserer neuen Zeitrechnung kurz vor Finkbeiner.
Viertel vor Finkbeiner.
Was ja dann schön ist, dass du vielleicht, wenn du magst, so ein bisschen aus deiner Erfahrung berichtest und vor allen Dingen aber, dass wir mal das Thema aufgreifen, wie gelingt es mir wirklich und in echt und live und in Farbe, gar nicht erst in diese Situation reinzukommen und was hat mein Steuerberater damit zu tun? Mhm. Und für euch Hörer da draußen, meine Hoffnung ist, da wir dieses Gespräch nicht geskriptet haben, weiß ich nicht, ob die Hoffnung erfüllt wird, aber meine Hoffnung wäre, dass ihr am Ende der Folge so einen kleinen Eindruck davon bekommen könnt, oder bekommen habt, so ist richtig, wie ihr euren Steuerberater benutzen könnt, um euch von dem helfen zu lassen, genau nicht in Situationen zu kommen, die die Finkbeinische Zeitrechnung einläutet. Birgit, hast du Lust, die Hörer mal so ein kleines bisschen so in das Thema reinzuholen? Was war los? Was ist passiert? Und wieso und weshalb?
Genau, ich hatte ja während der Corona-Krise die Situation, dass meine Eventagentur einsatzunfähig war oder meine beiden Eventagenturen. Und ich habe über einen Zeitraum von, ich glaube, das war 2 Jahre, bis dass ich dann die Podcast-Firma gegründet habe. Ich hatte über einen Zeitraum von 2 Jahren extreme finanzielle Sorgen und bin so groß geworden, also ich komme aus dem Unternehmerhaushalt, ich bin groß geworden damit, die Sorgen löst man alleine. Da geht man nicht hin und fragt den Staat oder fragt irgendwen, sondern man hat als Unternehmer die Verantwortung dafür und dann muss man auch gucken, wie man die Kuh vom Eis bekommt. Ja. Und mit diesem Mindset...
Das
ist
ja
das Gleiche
wie beim Beinbruch, da wird man ja auch selber mit fertig. Da geht man auch nicht zum Arzt.
Ist natürlich, ja, genau. Das ist falsch und das ist, glaube ich, auch so eine Denke.
Super, wir sind schon mittendrin. Hooray.
Wir sind mittendrin, ja, die ganz, ganz viele Unternehmer hatten. Deswegen übrigens, by the way, werden ja auch die ganzen Fördermittel im Mittelstand nicht abgerufen, sondern nur von den Großkonzernen. Die Großkonzerne kennen jedes Förderprogramm und der mittelständische, der kleine Unternehmer, wie ich das bin, die würden jetzt im Leben nicht auf die Idee kommen, zu sagen, bezahl mir doch mal meine KI, bezahl mir doch mal meine Digitalisierung, bezahl mir doch mal alles das, was ich hier mache. Das ist halt wirklich eine Sache, dieses Thema Eigenverantwortung, das ist schon sehr stark in meiner Blutbahn. Und deswegen habe ich, glaube ich, dass ich viel Geld verloren habe, verschenkt habe und es mir heute möglicherweise viel, viel besser gehen würde. Also nicht nur, dass ich das Problem habe ich ja gelöst. Also ich musste nicht zum Insolvenzverwalter. Ich habe auch nicht die Eventagenturen irgendwie, da ist keiner mit irgendwelchen Schulden oder sowas raus oder irgendwelchen unbezahlten Rechnungen. Aber ich glaube, ich hätte mir Sorgen sparen können. Ich hätte mir auch mit Sicherheit Geld sparen können, was ich privat dann in diese 2 Jahre investiert habe, wenn ich da diesen anderen Weg gegangen wäre. Und deswegen haben mich diese, also hat mich insbesondere die Folge mit deinem Freund Claudius Finkbeiner echt nachdenklich gemacht, weil, naja, da waren ja schon so ein paar Aussagen drin wie, hey, dein erster Ansprechpartner ist nicht die Bank, das war es bei mir. Dein erster Ansprechpartner ist der Steuerberater. Und deswegen möchte ich gerne mit dir heute mal drüber sprechen, dass wir das mal festzurren und sagen, was jetzt konkret wären die Schritte gewesen, was hätte ich machen sollen. Und möglicherweise reden wir auch nochmal darüber, warum ich es nicht gemacht habe.
Okay, es geht um Steuerberater. Liebe Berufskollegen, die ihr vielleicht jetzt an den Lauschgeräten hängt, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, abzuschalten. Ich glaube, es wird böse für den Berufsstand. Zum Thema Fördermittel vielleicht eine kleine Anekdote aus meinem reichhaltigen Leben. Ich war mal so frei, die BFF Consulting GmbH zu gründen. BFF, Beratungsgesellschaft für Fördermittel.
Ach was.
Das war zu Zeiten, als es das alles noch nicht im Internet gab, sondern da kaufte man sich eine teure CD, auf der diese ganzen vier Fördermittel drauf waren. Landesfördermittel, Bundesfördermittel, EU-Fördermittel und so weiter und so weiter.
Innerhalb der Zeit von 2 Monaten übrigens, ne?
Ja, die musste dann relativ zügig immer abgedatet werden.
Ja.
Und das war eben die Dienstleistung, dass du sagst, was du vorhast und wir gucken nach einem tollen Fördertopf, den wir da anzapfen können.
Stark.
Ja, fand ich eigentlich auch eine super Idee. Ich habe die Firma relativ schnell wieder eingestellt, weil es keine Nachfrage gab. Ich bin durch die Gegend gerannt, habe gesagt, Leute, ich habe hier Geld zu verschenken. Möchte jemand was?
Ja.
Da kamen so die üblichen Verdächtigen, ja, die bei denen die Großmutter schon kein Geld mehr gibt, aber die wollten dann welches. Aber jetzt sozusagen seriöse Unternehmer, sehr, sehr geringe Nachfrage. Mhm. Und ich habe es natürlich auch selber genutzt. Also diese Fördermittel. Und ich erinnere mich, dass ich mal bei einer Fördermittelstelle angerufen habe. Das war so ein an einem Donnerstag. Und die Frau da am anderen Ende, die ist mir, also hätte ich vorher gestanden, wäre sie mir in den Hals gefallen. Die sagte, Herr Rosenbaum, das ist ja toll, dass Sie mich anrufen. Und nein, und selbstverständlich helfe ich Ihnen. Worum geht's denn? Und was haben wir denn hier? Und das mache ich doch möglich. Und da habe ich irgendwie so nach 20 Minuten Gespräch zu ihr gesagt, also ich freue mich total über dieses Gespräch. Sie sind super freundlich, total hilfsbereit und so weiter. Eigentlich müssten Sie doch total genervt sein und an beiden Ohren Blumenkohl haben, weil hier bei Ihnen ständig das Telefon klingelt und Leute Kohle von Ihnen haben wollen. Das hat sich, ja, Herr Rosenbaum, das würde ich mir wünschen. Sie sind aber in dieser Woche der Erste. Es war Donnerstag. Mhm. Also ich weiß nicht, was los ist. Es gibt heute immer noch ganz, ganz viele Fördermittel. Ich selber bin auch, was Beratungsförderung angeht, akkreditiert und kann also auch geförderte Beratungen durchführen und so weiter und so weiter. Aber es wird nicht abgerufen oder wenig abgerufen, außer von denen, die wissen, wie es geht.
Mhm. Ja, bestätigt das ja, was ich gesagt habe. Und ich habe mich in der Tat dann auch damit beschäftigt und habe geguckt, das ist doch eine Aufgabe der Wirtschaftsförderungen, ne? Nicht immer nur Gewerbeflächen aufkaufen von irgendwelchen Landwirten, sondern bringt die doch mal unters Volk bei euren Unternehmerfrühstücken, die ihr Land auf Land abmacht.
Ja. Ja. Genau, im Übrigen auch da ein Ansprechpartner sollte da die IHK sein. Ich kann für die IHK Kiel oder für die IHK in Schleswig-Holstein sagen, dass das auch ganz gut funktioniert. An die kann man sich wenden, wenn man da zu Fördermitteln eine Frage hat. Und die versuchen einem dann weiterzuhelfen.
Mhm. Ja. Gut, das finde ich ist schon mal auch eine gute Kombi. Finde ich wirklich eine Mega-Kombi. Ich kann dich dazu nur ermutigen, vielleicht diese Firma noch mal, die Visitenkarten, guck doch mal, ob du die noch hast.
Habe ich alles im Archiv, selbstverständlich. Könnte ich Schnipp wieder aktivieren.
Ja, weil das, ich finde das, ich könnte mir vorstellen, dass, ich weiß nicht, wann das war, ich könnte mir vorstellen, dass heute eine andere Situation ist. Und das ist auch alles, es wird ja alles nicht besser und undurchsichtiger. Also das ist ja auch, du hast gerade schon gesagt, Landesfördermittel, Bundesfördermittel, EU-Fördermittel. Und die Behörden haben sehr viel gelernt in den letzten Jahren. Früher war das ja auch so, dass diese Anträge, das hat dann ein halbes Jahr gedauert und dann hast du das Geld erst nach Bewilligung bekommen. Und dann haben auch viele Unternehmer gesagt, ey, komm, Leute, ich fange an zu arbeiten.
Ja, das ist teilweise tatsächlich aber heute auch noch so. Ne? Und dann kommen da Rückfragen von diesen Fördermittelstellen.
Also, und deswegen die Kombination Steuerberater. Du in der Kombination Steuerberater und jetzt tun wir mal so, als wäre ich jetzt, wir machen das jetzt mal für die nächste halbe Stunde. To tell the truth, es werden 55 Minuten. Wir tun jetzt mal so. Wir tun jetzt mal so, als wäre ich gerade Viertel vor Finkbeiner Und jetzt möchte ich wirklich, damit möchte ich den Hörern, die in einer Krise sind, die wirklich nachts nicht schlafen, die Gehälter nicht bezahlen können, Finkbeiner sagt ja, die kommen 3 Monate zu spät zu mir, wenn die Gehälter nicht mehr bezahlt werden können. Wir tun jetzt mal so, als wäre das so, und jetzt möchte ich gerne wirklich viel rausholen für die Hörer mit dir gemeinsam, um zu gucken, was kann ich jetzt machen.
Mhm. Sehr gerne.
Ja?
Fangen wir mal an. Verteidigungslinie Finkbeiner Nummer 1 ist ja, und das ist dann gleich die Frage an dich, bei dir ist es jetzt 15:15, warum bist du nicht um eine Stunde vorgekommen? Vermutlich, weil du es nicht wusstest, dass sich da eine Krise anbahnt. Worauf ich natürlich mit meiner geschickten Frageformulierung hinaus will, ist das Thema, was jeder, in Anführungsstrichen jeder mit Ausrufezeichen Unternehmer haben sollte, ein Frühwarnsystem.
Ja, und dieses Frühwarnsystem gucken wir uns jetzt mal an. Ich glaube, ganz ehrlich gesagt, dass jeder, und ich fühle mich jetzt mal rein, ich glaube, dass ich weiß, dass ich die Krise habe. Das weiß ich. Ich habe mein Bankkonto im Blick. Ja. Ich habe möglicherweise irgendwelche selbstgestrickten Zahlen im Blick. Ich weiß das. Das kannst du mir nicht sagen. Ich glaube, jeder Unternehmer, der in der Situation ist, ist sich dessen bewusst. Dem geht's nicht gut. Und der hat wahrscheinlich auch schon, ich habe gerade gesagt, das Problem selber lösen. Der hat wahrscheinlich schon ganz viel gemacht, bis hin zu, weiß ich nicht, ne, private Sachen auflösen. Mhm. Also wenn du deine Aktiendepots auflöst oder dein Haus irgendwo der Bank gibst, dann weißt du, dass du in einer Krise bist, Olaf. Das wissen
oder
die.
Und das ist mit so das Schlimmste, die Immobilien von Familienmitgliedern anfängst zu beleihen.
Ganz schlimm, die Bank dir noch Kredit ganz schlimm, gibt. Ganz genau.
Ganz
auch das schon alles erlebt.
Spätestens dann könntest du wissen, dass dein Unternehmen nicht genug Geld, was immer genug ist, aber nicht genug Geld für dich abwirft, sodass du dir woanders herlich für die Mittel besorgen musst. Ja. Mhm. Und du hast aus meiner Sicht völlig recht, du ahnst es. Du ahnst es. Du merkst selber, irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwie, es ist noch nicht so schlimm, aber irgendwie läuft es nicht so rund.
Ja, so. Ja.
Das ist dann das erste Signal, jetzt so diese, das ist ja mehr so ein bisschen metaphorisch sozusagen gesprochen, das sind ja noch keine ZDF, das sind noch nicht Zahlen, Daten, Fakten, das ist Emotionslage. Mhm. Beziehungsweise, wenn ich mit Oma zur Bank gehe, dann ist das ziemlich faktisch. Da, also alleine, sagen wir mal so, wenn ich den Gedanken habe, Oma zu fragen, dann weiß ich spätestens, hier stimmt was nicht.
Ja, das ist das ist eine gute Formulierung, genau.
Oder man kann es auch globaler formulieren, wenn ich eine Oma hätte und würde sie jetzt in diesem Moment gerne fragen wollen, auch dann weiß ich.
Ja, ja.
Ich habe ein Problem. So, ersetze Oma durch alle anderen Menschen.
Ganz klar, ja.
Und wobei ich das tatsächlich auch schon erlebt habe, dass Oma aus Omas kleinem Häuschen, wo sie seit den 50ern drin wohnte, ausziehen musste, weil der Enkel seinen Laden vor die Wand geballert hat.
Ja, habe ich auch schon im Freundeskreis gehabt. Ganz alles. Tragisch. Ja.
Ja. So, das heißt also, wenn da draußen jetzt irgendjemand sitzt und so ein bisschen betrübelt durch die Windschutzscheibe seines Autos schaut oder wohin auch immer, ja, du bist gemeint, und was du dann tun sollst, darüber reden wir jetzt. Je früher euch das einfällt, je früher irgendwas ist, desto mehr kann man noch tun. Oder ich möchte meinen Superhelden Wolfgang Grupp zitieren, der mal sagte: Wenn jemand zu mir kommt und sagt, er hätte ein großes Problem, dann sage ich ihm, dass er ein Idiot ist. Denn jedes große Problem war zu Anfang ein kleines Problem. Und hätte er es gleich gelöst, dann hätte er jetzt kein großes Problem.
Das stimmt.
Herrlich. Das stimmt. Bisschen verallgemeinert, aber im Kern.
Es ist so.
Ja. Gut, so was tun wir? Also du sagtest, dein Weg hat dich eben genau nicht zu deinem Steuerberater geführt, sondern zur Bank. Gut, in den Corona-Zeiten ist das jetzt, ich wollte gerade sagen, nicht ungewöhnlich, aber das stimmt tatsächlich nicht, weil du gehst ja nicht einfach zur Bank, du musst ja einen Plan haben. So. Und den Plan, spätestens wenn du bei der Bank sitzt und sagst, guten Tag, liebe Bank, ich hätte gerne mal Taler, dann kommt so das Bankenwohlfühlpaket. Letzte Summe und Saldenliste, letzte BWA, letzter Jahresabschluss, Planungsrechnung, Liquiditätsplan, bliblablubs. Also und du musst ja ein ganzes Unterlagenkonvolut vorlegen. Das könnte man vorher wissen, bevor man dahin geht, wenn man mal einen fragte, der sich damit auskennt, was so eine Bank
Ich glaube auch, dass der ein oder andere Unternehmer in der Krise dieses Wohlfühlpaket schon mal vorher abgeben musste, wenn wir jetzt nicht über Existenzgründer reden. Natürlich weiß er das und möglicherweise fordert er das auch bei dem Steuerberater an und sagt, schick mir mal gerade meine aktuellen Daten, anstatt mit dem Steuerberater zu reden und zu sagen, du hör mal, ich habe das und das vor.
Ja.
Ich habe vor, zur Bank zu gehen, weil meine privaten Mittel aufgebraucht sind. Ja. Und
gut, da
vielleicht ist das schlau, wenn du mitkommst. Ne?
Danke für die Vorlage. Wir werden vielleicht im Laufe dieses Podcasts noch über Informationshohlschuld oder Bringschuld sprechen. Mhm. Wenn das auftritt, wenn also einer hier bei mir in der Kanzlei seinen Sachbearbeiter anfunkt und sagt, guten Tag, ich brauche mal das Bankenpaket, weil ich will nämlich zur Bank, dann wissen meine Mitarbeiter, das ist der Moment, wo sie zu mir kommen müssen und sagen müssen, Achtung, hier der Mandant XY, der will zur Bank.
Ja, ja.
Und dann rufe ich den an und sage, was willst du da?
Ja.
Wenn er mir sagt, ich brauche ein neues Auto für meine Tochter, dann sage ich, okay, viel Spaß. Ja. Wenn er mir aber sagt, nee, pass auf, ich habe hier dies oder jenes Thema, dann pfeife ich den sofort zurück und sage, pass auf, du gehst nicht zur Bank, sag den Termin bitte ab, kommst erst zu mir und dann gucken wir mal, was überhaupt los ist und dann gucken wir mal, was überhaupt der Plan ist. Weil du kannst nicht einfach zur Bank gehen und sagen, guten Tag, liebe Bank, ich brauche mal 50.000. Das funktioniert nicht. Sondern die Bank sagt, woher wissen Sie denn, dass Sie 50.000 brauchen? Und dann sagst du da und sagst, ja, das spüre ich. Das wird nichts. Sondern du musst durch Unterlagen, namentlich durch einen Liquiditätsplan, nachweisen, dass dein Finanzierungsdelta tatsächlich 50.000 ist. Mhm. Was die Banken total uncool finden, ist, wenn du da hinkommst und sagst, ich hätte gerne 50.000 und dann geben die dir das womöglich und 14 Tage später stehst du wieder da und sagst, Entschuldigung, ich brauche doch nochmal mehr.
Ja.
Das heißt, die Banken müssen sicher sein, dass die 50.000 auch reichen. Ansonsten sagen sie dir, beantrag doch lieber 100.000, weil 50.000 kriegst du von uns nicht, weil die reichen nicht. Denn das können wir an deinem Liquiditätsplan sehen. Wenn du also 50.000 Euro von der Bank haben willst, dann muss dein Liquiditätsplan, den du bei der Bank einreichst, auch ein Delta von 50.000
Das ist aber, glaube ich, schon ganz gut. Und das ist genau das, wo ich denke, dass der Steuerberater helfen kann. Also wir sind ja heute alle schlauer. Das ist ja auch das, was in der Höhle der Löwen immer kommt, dass die dann sagen, was braucht ihr an Working Capital, was braucht ihr für Investitionen und. Und dann sagen die immer, wisst ihr was, das ist viel zu wenig. Und woran liegt das? Der Unternehmer in der Krise denkt sich ja, okay, ich muss jetzt hier die Kuh vom Eis kriegen und wahrscheinlich in 3 Monaten wird ja alles besser. Und deswegen, weil er auch denkt, der Bank ist es lieber, dass er weniger einreicht, weil es vielleicht schon andere Kredite gibt oder. Und deswegen rechnen die Unternehmer eher so, dass die sagen, jetzt erstmal das Mindeste für die nächsten 90 Tage oder für was auch immer für ein Invest. Und nochmal, wir reden jetzt ja nicht von irgendwie einem normalen, also ich bin in der Wachstumsphase und brauche einen Kredit. Wir reden heute ausschließlich über, ich bin
Krise.
Viertel vor Fink beinahe. Ja. Und deswegen glaube ich, dass die Unternehmer da so eine Hemmnis haben zu sagen, hey, ich schau lieber mal mehr drauf, weil es ist realistischer, es hilft mir langfristiger, es ist auch nachhaltiger, ja, weil ich vielleicht nachhaltiger auch irgendwie mein Unternehmen umbauen kann, Sachen unternehmen kann, die dafür sorgen, dass ich aus der Krise rauskomme, dass ich auch Puffer habe, um das auch durchzustehen, wenn diese neuen Geschäftsmodelle, Produktideen, was auch immer, vielleicht nicht von Anfang an fluppen. Und deswegen gehen die da so konservativ vor. Das ist der einzige Grund.
Verstehe ich, aber sorry, jetzt wird es ein bisschen grauenvoll. Das, was du gerade gesagt hast, war alles auf der Emotionsschiene. Die hat in einem Bankgespräch nichts, gar nichts zu suchen. Was schön ist und was du dich traust und was du dich nicht traust. Ich verstehe das alles. Es ist auch alles in Ordnung. Klar reagieren Menschen so. Hat im Bankgespräch nichts zu suchen.
Ja, und vor allen Dingen glaube ich, dass wenn du dabei wärst und du das formulierst, käme das ja gar nicht. Also wenn mein Steuerberater das machen würde, dann hat das hat ja 2 Vorteile. A, ich muss aus meinem, das sieht ja körpersprachlich, ich sitze ja so da, ja, nach dem Motto. Ich hätte da gerne mal.
Keiner sieht dich, es ist ein Podcast.
Also stimmt. Also ich habe gerade nicht die Schultern gerade gehabt, ja. Und dann mache ich noch den Lady Diana Gedächtnisblick, Kopf schräg und klimper 3-mal mit den Augen. Das ist ja vollkommen verkehrt. Wenn der Steuerberater mitkommt, dann sieht ja auch der Bankberater, hey, das ist ein Profi-Unternehmer oder Profi-Unternehmerin, weil die kommt direkt mit ihrem Berater. Und es ist eben nicht so. Das könnte ja auch der ein oder andere Unternehmer denken, wenn ich mit Steuerberater komme, dann verstecke ich mich hinter dem, ja, dann schicke ich den Steuerberater vor. Ich muss doch als Unternehmer für mich selber da gerade stehen. Ich kann doch am besten erklären, was ich vorhabe und worum es geht. Also auch das, ne, jetzt an mein Elternhaus blickend, das hat mein Vater immer alleine gemacht. Das gehört sich so. Ich bin doch hier, ist doch meine Butzelbude. Was will ich denn mit so einem Berater-Fuzzi? O-Ton Frühstückstisch Hauser Eschbach 1980 bis 2000. Wann bin ich ausgezogen? Ja. I don't know.
Ist in Ordnung. Wenn du das kannst, dann mach es. Alles gut. Mm. Aber
nee, es ist nicht gut. Es ist nicht gut. Es ist besser, dich mitzunehmen oder euch.
Ja, tatsächlich ist es aber, ja, euch. Also tatsächlich ist es aber ja so, dass du dich wirklich hinter dem Steuerberater ein Stück weit verstecken kannst, aber der Berater muss wissen, wie Bankengespräche funktionieren.
Ja.
Die Bank geht davon aus, dass der Berater weiß, was er da redet. Nur der Berater führt nicht das Unternehmen. Also fragen die auch explizit den Berater.
Ja.
Entschuldigung, den Mandanten, ihren Kunden, was der so vorhat. Ja. Das heißt, dieses Bankgespräch muss vorbereitet sein. Das muss choreografiert sein.
Ah, okay.
Wenn du deinen scheiß Gebrauchtwagen verkaufst, machst du doch vorher auch eine Motorwäsche und wienerst den und räumst den aus und sagst da auch mal durch und so weiter. Und genauso ist ein Bankgespräch auch. Das ist ein Verkaufsgespräch.
Aber Herr Rosenbaum, was ist denn das für ein schönes Bild? Was für ein schönes Bild. Ich liebe ja Bilder im Podcast. Ich liebe es, wenn wir Bilder malen. Aber das ist wieder ein gutes Bild. Da, glaube ich, kann jetzt jeder was mit anfangen. Also spätestens.
Okay.
Also
dass man das jetzt. Okay, danke. Vielen Dank. Ja, also Gebrauchtwagen. ein Bankengespräch muss choreografiert sein. Das muss nicht geskriptet sein. Aber wenn der Banker fragt, und heute, wir müssen auch gleich nochmal auf den Unterschied eingehen zwischen Banken vor 5 Jahren und Banken heute. Es sind zwei unterschiedliche Unternehmen.
Ah, okay.
Heutzutage sind die Banker, die in diesen Abteilungen sitzen, Krisenabteilungen, wunderbar ausgebildet und die stellen dir Fragen. Die sagen zum Beispiel, oder fragen, wie sind Sie denn in diese Situation gekommen, Herr Müller? Und wenn dann Herr Müller irgendwie Löcher in die Luft guckt und irgendwas vom Pferd erzählt, dann ist das nicht hilfreich, sondern da muss wie aus der Pistole geschossen kommen. 3 Gründe. Ja, lieber Herr Bank, liebe Frau Bank, das war so. Also erstens habe ich das gemacht, zweitens habe ich das nicht gemerkt und drittens ist das schiefgegangen. Und deswegen bin ich in der Situation. Diese 3 Fehler habe ich aber gemacht, ich habe sie abgestellt, ich habe jetzt Folgendes getan, ich habe erstens, zweitens, drittens, viertens gemacht. Und das, was dabei rauskommt, durch die Maßnahmen, die ich ergriffen habe, das sehen Sie in dem Liquiditätsplan, weil hinten wird alles besser, also in 12 Monaten. So, das muss
kurz
bei
Nachfrage, muss rauskommen. Das verstehe ich, finde ich einen super Hinweis. Ja. Kurze Frage, schätzen die Banken Aufrichtigkeit, sagen die, ich habe erstens, zweitens, drittens das falsch gemacht? Weil ich kann mir vorstellen, dass ja ganz viele hingehen und sagen, die Straße von Hormus ist gesperrt, tanken ist
der
zu teuer.
Ukraine-Krieg, Frau Merkel, immer noch Frau Merkel, Herr Merz, wie sie alle heißen. Ja, danke Merkel.
Also schätzen die Banken Aufrichtigkeit im Sinne von, ich habe diese Fehler gemacht,
wenn ich
mit der Lösung komme? Ist so?
Die Banken wollen angelogen werden. Nein, natürlich nicht. Wie wäre es denn, wenn du der Kapitalgeber wärst? Du bist jetzt Private Equity und ich sage hier, Frau Eschbach, ich habe hier ganz toll, gucken Sie mal Malermeister Müller. Und Malermeister Müller sitzt vor dir und sagt, Frau Eschbach, gib mir mal 100.000. Und Frau Eschbach sagt dann, yo, was hat denn zu der Krise geführt? Und du merkst, der erzählt dir irgendeinen Scheiß. Wie viel Geld kriegt er von dir?
Ja, zero.
Keins.
Zero.
Und das ist bei der Bank nicht anders. Man muss vielleicht jetzt nicht so in subatomaren Bereich gehen und jetzt so sich total in Schutt und Asche dahinstellen. Ne? Deswegen musst du dieses Gespräch choreografieren. Ich habe das erlebt und das ist nicht lange her. Da bin ich mit einem Unternehmer zu so einer Krisenabteilung gegangen und dann hat die Bank gefragt, Herr sowieso, woran liegt's denn? Und dann sagt er, ich hatte die letzten 3 Jahre private Themen, ich hatte Bretter vor den Augen, ich war einfach zu blöd. Und mein Berater hier links neben mir, der hat mir alle 2 Wochen eine E-Mail geschrieben, da habe ich immer auf Löschen gedrückt, weil ich die nicht lesen wollte. Und dann sagt der Banker, wow, vielen Dank für die Ehrlichkeit, dann wollen wir mal gucken, wie wir Ihnen helfen können. So, das war die Wahrheit. Das war schlicht und greifend, der ist abgetaucht, der hatte andere Sorgen und hat vergessen, sein Unternehmen zu führen.
Ja.
Ich habe ihn permanent angehauen und er hat gesagt, weiß ich auch nicht. Mhm. So, und der Banker war darüber sehr, sehr dankbar. Es muss auch klar sein, dass in diesen Banken gibt es unterschiedliche Abteilungen. Der, mit dem ihr als erstes redet, so euer Bankberater, das klingt ein bisschen despektierlich, der ist mehr oder weniger ein Vertriebler, Verkäufer. Ja, der hört sich das alles an und der muss jetzt aber sagen, ich nehme diesen Fall an, bereite alles vor, das kostet ja Geld, ne? Der wird ja bezahlt, der Banker. Und bereite das alles vor und gebe das irgendwo hin, in meine Gremien oder sonst wohin. Das heißt, wenn der nicht vernünftige Unterlagen abliefert, dann wird sein Vorgesetzter zu ihm kommen und sagen, was soll der Kack denn hier bei mir auf dem Tisch? Nimm das weg. Also wirst du schon dem Banker helfen müssen, damit er dir helfen kann. Das ist die richtige Vokabel. Du musst dem helfen, damit er dir helfen kann. Dazu gehört auch eine bestimmte Form von Ehrlichkeit. Was ich nicht sagen würde ist, naja, wir haben ja zu wenig Liquidität, weil ich habe mir einen Porsche Macan gekauft und brauchte mein Schwarzgeld. Den Spruch, den lass mal lieber weg. Ne? Da sollten wir ein anderes Wording finden. So, ja. Aber ansonsten, ja, bitte ehrlich sein. Okay. Und abgesehen davon, was nützt es denn, wenn du unehrlich bist, weil die Fakten liegen ja da. So, und jetzt, pass auf, jetzt kommt noch der zweite Punkt. Und das ist so diese Verbalebene, wo du deinen Gesprächspartner darauf einstimmt, dass er Lust bekommt, sich um dich zu kümmern und dir zu helfen. Jetzt gibt es aber in den Banken eine Abteilung, ich habe neulich mal einen von denen getroffen, ich dachte, die gibt's gar nicht, aber die gibt's wirklich, die sogenannte Marktfolge. So, da sitzen Leute irgendwo abgeschottet vor ihren Computern, hauen die Zahlen in den Computer und dann kommt da irgendwie eine rote Bimmel oder eine grüne Bimmel. Ende der Durchsage. Das heißt, man trennt bewusst in den Banken die Leute, die sich die Fakten angucken und die, die vorne beim Kunden sitzen. Ja. Normalerweise kommt dieser Vertreter dieser Zahlenleute, der kommt auch nicht mit ins Gespräch, weil er nämlich völlig unvoreingenommen, ohne emotionale Bezugsgrößen, nur auf Faktenlage seine Urteile treffen soll.
Olaf, und das ist auch so ein guter Punkt. Das wollte ich gerade sagen, das ist auch so ein guter Punkt. Ja, also ich jetzt hier Jahrgang 66, seit, weiß ich nicht was, 30 Jahren, sage ich mal, selbst, ja, 30 Jahren selbstständig. Und nochmal auch aus einer Generation kommend oder aus einem Elternhaus kommend, wo das komplett anders war. Da war der Bankberater, es gab dann diesen einen Menschen, also Gott sei Dank, ich habe das irgendwie auch noch. Ich habe seit Jahr und Tag einen Ansprechpartner. Das ist ja schon was Besonderes. Aber früher war das so, da hattest du deinen Bankberater und der ist mit dir durch dick und dünn gegangen. Der konnte auch Sachen entscheiden. Heute, genau wie du das sagst, heute ist das ja ganz bewusst getrennt, weil die Banken auch erkannt haben, da werden Sachen gemacht, weil die zusammen Tennis spielen, saufen und was weiß ich, was machen.
Die, also, die
du hast
ja,
glaube ich, auch mal erzählt. Ne?
Die schönsten Kredite habe ich früher am Festzelt gemacht.
Genau, das hast du mal erzählt. Und da haben die Banken eine Regel vorgeschoben und jetzt haben wir natürlich auch mittlerweile Situationen, dass auch die KI eine Regel vorschiebt. Ne?
Warte kurz. Es ist fast falsch, dass die Banken einen Riegel davor geschoben haben. Das stimmt nicht. Der Gesetzgeber hat einen Riegel davor geschoben.
Ah, okay.
Die Banken würden gerne mehr machen, die dürfen nicht mehr. Banken sind ja eigentlich dafür da, um die Wirtschaft mit Geld zu versorgen. Das ist deren Job.
Ja.
Aber diesen Job können die faktisch nicht mehr ausüben, weil die durch Regulatorik, insbesondere nach den Lehman Brothers, quasi daran gehindert sind, dir einen Kredit zu geben. Wenn du 5 Barren Gold auf den Tisch legst und fragst, ob du 2000 Euro Kontokorrent kriegen kannst, das kriegst du. Ja. Aber irgendwelche Kredite, die kurz vor Notleiden sind oder so.
Ja.
Und zwar nicht, weil die Banken das nicht wollten. Die dürfen nicht. Und das hat sich extremst geändert gegenüber von vor 5 Jahren. Diese Nummer, ich bin doch schon, höre ich permanent, wir gehen zu meinem Banker, ich bin seit 30 Jahren da bei der Sparkasse, da gehen wir hin, dem sage ich kurz, ich brauche mal, und dann macht er da. Forget it. Und zwar nicht, weil er dich nicht mehr mag, sondern weil er nicht mehr darf. Die dürfen in Grenzen entscheiden, aber die müssen ihre Akte voll machen und so weiter. Und dann kommt noch eins dazu. Wir reden da, also man glaubt es nicht, aber tatsächlich, Banker sind auch Menschen. Ist so. Und gerade wenn du mit einem jungen Menschen da zu tun hast, der in der Bank noch ein bisschen Karriere machen will, der wird doch einen Teufel tun, als Gehörkundenberater, sich die Akten mit Scheiße vollzupacken. Wenn dem das 5. Mal der Kredit um die Ohren fliegt, ich weiß nicht, ich kenne die Systematik in der Bank nicht, aber ich sag mal so, förderlich wird das bestimmt nicht sein. Und warum sollte der denn bitte für dich, Hiopai, seine Karriere aufs Spiel setzen?
Ganz
das wird
kurz,
er nicht
ganz
tun.
Ganz kurze Nachfrage, was ist denn für die Bank, was ist denn da wirklich, musst du mal ein Gespräch mit einem Banker machen, was ist denn für die Bank lukrativer? Jemand, der Schulden macht, wo die an den Zinsen verdienen, oder jemand, der keine Schulden braucht, ein Wolfgang Grupp, der alles aus eigenen Mitteln macht und die Bank einfach nur zur Transaktion der Finanzgeschäfte braucht? Wie ist das? Ich verstehe, dass der na, wenn dem ein paar Mal die Sachen um die Ohren fliegen, dass das nicht gut ist. Aber grundsätzlich denkt man doch, Mensch, eine Bank verdient ja damit Geld.
Das ist ein Argument, das höre ich immer wieder. Ich zahle der Kontogebühren und ich zahle der Kreditzinsen. Die Bank ist, natürlich muss, also das ist deren Geschäftsmodell, ne, Geld zu vermieten. Klar, ist es. Und die verdienen aber auch eine Menge Geld daran, wenn du mit 5 Millionen da ankommst und sagst, leg das mal an für mich. Auch damit verdienen die Geld. Das ist halt Mischmasch da bei den Banken. Ne? Auf der einen Seite Vermögen verwalten, auf der anderen Seite natürlich Kreditwesen. Nur, woran die Bank viel, viel mehr interessiert ist, als an irgendeinem Prozentpunkt Zins mehr, ist, dass sie ihr scheiß Kapital wiederkriegen. Ja. Ja. Weil das reißt die Löcher in die Banken rein, dass die das Kapital nicht wieder... Also Lehman Brothers ist nicht pleite gegangen, weil die das Geld zu billig rausgegeben haben. Die sind pleite gegangen, weil die scheiß Kredite in ihrer Bilanz hatten, die denen um die Ohren geflogen sind und dann waren die auf einmal platt. Oder was auch immer, irgendwelche anderen Anlagesachen waren auch noch mit bei. Aber das ist die große Gefahr und das ist das, wo der Gesetzgeber einen Riegel vorgeschoben oder Regeln erlassen hat, dass die Banken solche Kredite nicht mehr vergeben dürfen. Die dürfen nicht. Auch wenn du sagst, pass mal auf, in 4 Wochen geht's wieder und so weiter, die dürfen nicht.
Okay.
Dann kann es sein, dass du irgendwo mal so einen Banker da sitzen hast, der sagt, naja gut, 50.000 darf ich selber entscheiden, ich glaube jetzt einfach mal an dich, ich setze da einen Haken hinter. Der muss dich schon echt lieb haben, ne? So, das. Ich würde, wäre ich Banker, vermutlich nicht tun. Warum soll ich für dich meine Karriere aufs Spiel setzen?
So, und dann kommen wir jetzt nämlich, ja, okay, und dann kommen wir jetzt so ein kleines bisschen zu einem Punkt, ich weiß nicht, ob wir den jetzt schon ansprechen, aber das trifft eigentlich den Banker genauso wie den Steuerberater, dass dieses Unwohlsein, was man so als Unternehmer hat hinsichtlich Banker und auch, und da, ich möchte wirklich jetzt gleich zu dir zurück, zum Steuerberater, also wo kann der Steuer, was ist die Aufgabe des Steuerberaters und eben, hat ja auch Finkbeiner gesagt, geh nicht zur Bank, sondern geh erst zu deinem Steuerberater. Es ist auch so eine Denke in der Unternehmerwelt, könnte ich mir vorstellen. Und auch damit, auch jetzt wieder diese Glaubenssätze von zu Hause aus, das sind doch alles Frühstücksdirektoren. Die haben doch in ihrem, der Steuerberater und der Banker, die haben doch, denen fliegt doch das Geld wie die Tauben durch den Gesetzgeber, wie die Tauben in den Mund. Die können sich überhaupt nicht in mich reindenken. Die haben doch, die wissen gar nicht, wie es ist als Unternehmer. Und wie oft bei uns dieses Wort Frühstücksdirektor gefallen ist, kann ich dir gar nicht sagen. Und deswegen ist das so diese mangelnde Wertschätzung, du hast dieses Wort, aber dieser mangelnde Respekt auf der Seite vielleicht auch, dass man echt denkt, okay, der Steuerberater ist der, den muss ich jetzt immer meine Unterlagen, dann geht der mir auf den Sack mit der O-Post-Liste und mit irgendwelchen Geschichten. Der Zettelfuzzi, ne? Du genau, so nennst du es. Und das, glaube ich, ist auch nochmal so eine Geschichte im Kopf des Unternehmers, dass man den Steuerberater und den Banker echt als so Hiopies, das ist wirklich, bitte, das ist jetzt nicht... Also ich versuche es einfach nur mal so zu schildern, wie ich es...
Ich fühle mich, hau raus, ich fühle mich nicht angesprochen.
Okay, dass das so ein bisschen so nach dem Motto, ja, okay. Ja. Was wollen die mir jetzt sagen? Die wissen gar nicht, die haben diese Nacht noch nicht wachgelegen und sich überlegt. Ja. Und die sind auch nie die mutig sind und mal investieren und die Risiken eingehen wie ein Grupp und die mal machen. Wir sind die hier das... die Wirtschaft nach vorne bringen, da muss ich mir auch nicht von so einem Heini wieder was erzählen lassen.
Ja, jetzt liegen da so viele Bälle auf dem Elfmeterpunkt, ich weiß gar nicht, welchen ich zuerst reinspielen soll.
Also, vielleicht hätte ich hätte vielleicht meinen Vater das Gespräch mit dir führen lassen sollen, nicht ich.
Auch gut. Soll kommen. Also, Newsflash. Etwas total Aufregendes geradezu. Eine Steuerberatungskanzlei, ne, ist ein Unternehmen. Ja. Man soll es nicht glauben. Also wenn ich hier so gucke, ich habe hier ein Besprechungszimmer, da stellen Tassen mit meinem Logo drauf. Die habe ich nicht geschenkt gekriegt, die habe ich bezahlt. Die Miete hier muss ich bezahlen. Da drüben sitzen Menschen, die arbeiten für mich. Die machen das nicht umsonst, die muss ich bezahlen. Ich habe Produkte, die ich abliefern muss, fristgerecht und qualitätsgerecht. Ich habe Einkauf, ich muss Kopierpapier kaufen, ich muss ganz wichtig Kaffee kaufen und so weiter. Das ist hier ein echtes Unternehmen. Und ich habe mich selbstständig gemacht als Steuerberater. Selbstständig bin ich seit meinem 17. Lebensjahr, nur da war ich natürlich kein Steuerberater. Aber als ich meine Steuerberatungskanzlei gegründet habe ich einen 4-jährigen Sohn gehabt, eine schwangere Frau und einen Bleistift. Das war's. Ich hatte kein Kapital, ich hatte nichts. Was auch damit zu tun hat, dass die Gründung meiner Steuerberatungskanzlei eigentlich nicht geplant war. Es hätte andere Wege geben sollen. Die haben sich dann aber leider zerpelzt. So, also musste ich mich selbstständig machen und ich hatte einen Bleistift. Und ich habe Zeiten erlebt, da habe ich meiner Frau gesagt, bitte nimm unseren Sohn und geh zu meinen Eltern, holt euch da was zu essen. Ich habe leider nichts. Ich kann dir kein Haushaltsgeld geben. Ich habe keine Kohle. Das war meine Anfangszeit. Was habe ich gemacht? Ich bin zu irgendeiner Häppchenveranstaltung gegangen. Das heißt, die Kieler Nachrichten, wo findet eine Veranstaltung statt? Das war das Wichtigste für mich. Dann bin ich auf die Häppchenveranstaltung gegangen, nicht weil mich das Thema interessierte. Da ging es irgendwie um, was weiß ich, Töpferkurse im Wandel der Zeit. Scheißegal, aber es gab Häppchen. Da habe ich gegessen. Ich weiß genau, wie sich das anfühlt, wenn du da wach liegst und sagst, oh, morgen sind die Gehälter fällig, der Kunde hat noch nicht bezahlt. Puh, wie machst du denn das jetzt? Mhm. Ich kenne das auch, dass ich zu meinem Vater gegangen bin und gesagt habe, Papa, ich habe eine Mitarbeiterin eingestellt, die Mandanten haben noch nicht bezahlt, ich muss das Gehalt bezahlen und ich muss noch einen neuen Computer für die kaufen, hast mal 10. Ich kenne das, ich weiß, wie das geht. So, das ist Punkt 1. Punkt 2 ist, wenn ihr Angst davor habt, dass euer Steuerberater tatsächlich kein Unternehmer ist, dann fragt doch mal, was die so sonst noch so machen. Macht euch den Spaß, guckt auf mein LinkedIn-Profil, da werdet ihr sehen, dass ich diverse Unternehmen habe. Ich bin Unternehmer, und zwar Vollblutunternehmer, und zwei meiner Unternehmen sind Steuerberatungskanzleien. Aber ich bin zuallererst Unternehmer. Es gibt aber auch Steuerberater, vollkommen klar, das sind die mit dem braunen Kordanzug, kariertes Hemd, 8 Kugelschreiber oben in der Tasche, in der Hemdtasche. Das sind Zettelfuzzi, die gibt's. Und wenn du den nicht fragen magst, warum ist der dein Steuerberater? Oder aber, wenn der gut ist in dem, was er macht, wenn er ein toller Zettelfuzzi ist, da gibt's nämlich auch Qualitätsunterschiede. Wenn er aber deine Zettel hervorragend bearbeitet, du jetzt aber jemanden brauchst als Sparringspartner, der dich mit nach vorne bringt und so weiter, und du weißt, dein Steuerberater ist nicht der Mutigste, weil das auch gar nicht sein Job ist.
Ja, genau, dann, genau. Das Mut dann, ist auch nochmal ein gutes Thema, ja.
Dann frag doch einen anderen. Frag mich. Mhm. Ich habe ganz, ganz viele Mandanten beziehungsweise eher Unternehmensberatungskunden, die haben einen anderen Steuerberater, und wenn da irgendwas anbrennt, soll ich hier investieren, soll ich da, soll ich die Firma kaufen, ja, nein, vielleicht, dann kommen die zu mir. Aber der Steuerberater, der macht eben das, was so anliegt, nämlich die Zettel.
Oder ich glaube wirklich, dass das genau der Punkt ist. Ja, du hast gerade gesagt, den Gebrauchtwagen, den wasche ich vorher, mit dem kaputten Bein gehe ich zum Arzt und gehe zum Orthopäden. Und ich glaube, genau das ist jetzt auch nochmal echt eine Chance, auch bei einer Generation, die jetzt irgendwie nachwächst, die versteht, hey, ich muss mich nicht um alles selber kümmern, ich kann mir entsprechend die Fachleute da zuholen, und dass eben dieses Team von Experten und von Fachleuten, was ich um mich herum habe, ist kein Zeichen von Schwäche, sondern ist ein Zeichen von Stärke, sich eingestehen, dass es halt im Team, auch in einem externen Team, besser funktioniert. Ich glaube, dass das wirklich jetzt auch nochmal so eine Generationensache ist,
das ist die in sich unserer Gesellschaft
bald auflöst.
Jetzt werden wir mal politisch, gesellschaftskritisch. Ja. Das ist in unserer deutschen Gesellschaft.
Ach, das wollten wir doch eigentlich auch heute machen, fällt mir gerade ein.
Wollten wir? Okay.
Ja, wir wollten eigentlich mal so ein bisschen von oben drauf gucken.
Es ist ein Problem, weil nämlich als Deutscher, ja, holt man sich keine Hilfe. Das steht man alleine durch. Rums, ja. Ne? Menschen, die zum Psychologen oder Psychiater gehen, sind Schwächlinge.
Das Gleiche, exakt.
So, nein, das sind sie nicht. Die haben erkannt, dass sie ein Problem haben, und die haben den Mut, zu jemandem zu gehen und zu sagen, du, hör mal, ich habe ein Problem. Mhm. Und jetzt muss man so ein bisschen in die Generation zurückgucken. Von wem bist du erzogen worden?
Ja, klar.
Ich bin erzogen worden von zwei Kindern. Eine saß in Kiel im Bunker, meine Mutter, und mein Vater ist mit dem Bollerwagen aus Ostpreußen nach Kiel gerannt zu Fuß. Ja. So, das heißt, ich bin von einer Generation erzogen worden, da half man sich selbst, weil denen keiner geholfen hat.
Exakt.
Okay? Nur diese Nummer, die Gnade der frühen, späten, was weiß ich was Geburt, ich bin Jahrgang 66 und deswegen bin ich so, das ist mir zu einfach. Wenn du in der heutigen Zeit Unternehmer sein willst, Alter, dann pass dich an. Survival of the fittest. Das heißt, nicht der Stärkere überlebt, sondern der Angepasste überlebt. Ne? Falsche Übersetzung. Fit bedeutet nicht stark, bedeutet angepasst. Herr Darwin. Mhm. Das heißt, wenn du heute im Jahre 2026 Unternehmer sein willst und kommst mit deinen ausgelatschten Schuhen von 1965 um die Kurve, ja, Alter, dann gehörst du auch nicht mehr auf diesem Markt. Sorry. Und Grupp, wenn wir den mal nehmen, der mit seinen Ansichten ein bisschen aus der Zeit geplumpst ist, aber was das Unternehmerische angeht, Hammer, auch und gerade in der heutigen Zeit. Der hat schon ganz, ganz früh erkannt, dass der Weg nach China vom Poller läuft. Deswegen ist er in Deutschland geblieben mit seiner Produktion. Hat's geklappt? Jo, Frag ihn mal. Oder sagt er in jedem dritten Vortrag, wo sind denn die ganzen Warenhauskönige, ja, die Deutschen? Die sind weg.
Die liebe ich auch. Also das ist wirklich jedes so. Interview, was ich da mitkriegen kann, das gucke ich mir an. Das finde ich wirklich spannend. Und schade, dass es noch mehr Menschen davon gibt, die in die Öffentlichkeit gehen und die vielleicht auch gar nicht mal so extrem sind wie er, sondern einfach noch mal viel mehr als Unternehmer, weißt du, nicht nur diesen ganzen LinkedIn-Bubble-Scheiß machen, sondern mal viel mehr offen und ehrlich darüber reden und den anderen Unternehmern wirklich die echten Geschichten erzählen. Also das fehlt ja auch so ein bisschen. Weißt du, du kannst auf 1000 IHK-Vorträge gehen, how to do this und how to do das und wie mache ich Social Media und wie mache ich E-Commerce und wie mache ich China-Geschäft. Aber es gibt weniger und dann gibt es diese Dingenskirchens Nights, wo jemand erzählt von dem Pleiten. Fuck Up Night, ja. Da würde ich mir auch wünschen, dass es viel mehr Formate gibt oder viel mehr ehrlichen Austausch. Hatten wir auch schon mal irgendwo in der Folge. Wie geht man mit anderen Unternehmern? Wen hat man da als Freund? Aber wir verlassen jetzt wieder den, gut, du wolltest das politisch nochmal einordnen, dass das in Deutschland so eine Thematik ist.
Ja, du scheiterst, als Deutscher scheiterst du gefälligst nicht und schon gar nicht holst du dir Hilfe. Und das ist so ein Bullshit. Größer geht's gar nicht. Wenn du ein Thema hast, mit dem du nicht klarkommst, dann geh bitte zu einem Onkel Doktor. Und für einen Unternehmer ist der erste Ansprechpartner, der Hausarzt, wenn du so willst, ist der Steuerberater. Punkt. Wenn dein Steuerberater das nicht kann, ja, was hält die? Ist es dein Schwager oder warum musst du da sein? Ja. Oder hol dir einen zweiten dazu oder wie auch immer. Ja. Du kannst auch mal was über dein Unternehmen.
Ja. Ja. Lass uns doch nochmal jetzt da hinschauen, was ja aus so einer Message von Claudius Finkbeiner war, dass er gesagt hat, geh zu deinem Steuerberater, geh früh dahin. Und dann hat er ja, das fand ich auch den Knaller, als er gesagt hat, er kennt siebenstellige Umsatzunternehmer, die keine Liquiditätsvorschau haben.
Ja, kenne ich auch.
Kennst du auch. Und du hast ja auch in den vorherigen Folgen, hast du ja schon mal so über so ein paar Sachen gesagt, die jeder Unternehmer als Dashboard haben sollte. Und ich glaube, das ist jetzt gut und es passt jetzt da rein, dass wir das nochmal zusammenfassen, dieses Thema Frühwarnsystem, ja, was ihr auch in der Folge besprochen habt. Wie kriege ich denn jetzt frühzeitig diese ganzen Hinweise, dass aus so einem grummeligen Gefühl und aus einem ersten Liquiditätsengpass wird eine richtige Krise? Was sollte ich als Unternehmer immer auf dem Tisch liegen haben?
Geld. Nein. Also erstmal Frühwarnsystem, ne? Das hört sich nach Quantenphysik an. Ist es nicht. Also toll wäre das schon mal, wenn du auf deinem Tisch deine letzte BWA liegen hättest,
ja,
wenn du die lesen könntest, wenn du dich darauf verlassen könntest, dass die auch stimmt, Klammer auf, Gespräch mit dem Steuerberater, Klammer zu, und wenn du weißt, worauf du da achten musst. Und das sind Dinge, die kannst du dir mit Leichtigkeit erarbeiten. Ich habe mal ein Frühwarnsystem bei einem Mandanten eingeführt, das sah so aus. Der hat von mir eine BWA bekommen und dann hat er von mir, kennst du noch diese Overhead-Folien? Folie zum Raufschreiben. So, und dann habe ich ihm da mit so einem wasserfesten Stift, auf diese Klarsichtfolie sozusagen, habe ich Kringel gemalt. Und habe da eine Range hingeschrieben. 36-42%, 19%, 8%. So. Und jedes Mal, wenn er seine BWA gekriegt hat, hat er sich diese Folie genommen, auf die BWA gelegt. Da waren dann immer an derselben Stelle die Sachen eingekringelt und da stand die Range drin. Dann habe ich ihm gesagt, pass mal auf, immer dann, wenn diese Zahl, die du da siehst, die Range verlassen oder aber an die Ecken rankommen, also an die Endpunkte rankommen, dann rufst du mich an. Das ist ein Frühwarnsystem.
Cool.
Das ist ein Frühwarnsystem. Das jetzt nicht so ganz optimal früh ist, weil so eine BWA ja auch immer nachgelagert kommt, aber immerhin ist es besser, als die BWA irgendwie in die Rundablage zu schmeißen. So, also damit kann man anfangen. Du weißt also, wie hoch soll dein Wareneinsatz sein, wie hoch darf deine Personalkostenquote sein, wie hoch sind die Gesamtkosten maximal und wie hoch ist die Umsatzquote.
Und Klammer auf, BWA, also nicht nur die Jahres-BWA, sondern die Monats-BWAs, ne?
Da reden wir drüber. Auch immer kannst du, am Ende aller Tage ist es ja dein Informationsbedürfnis. Mhm. Und das nächste ist, jeder Unternehmer, wenn ich den frage, wenn ich dich jetzt zum Beispiel frage, gib deinem Unternehmen mal eine Schulnote, musst du jetzt nicht machen, aber gib deinem Unternehmen mal eine Schulnote von 1-6. So, welche Note kriegt dein Unternehmen? So, und jetzt fängst du an, kurz zu überlegen und dann sagst du, ja, eine 2-3+, 2, so würde ich vergeben. Was hast du gerade eben gemacht? In der Zeit, wo du darüber nachgedacht hast, welche Note du vergibst, hast du im Kopf Zahlen durchgerattert. Wie ist meine Auftragslage? Wie ist mein Bankbestand? Wie läuft's mit meinen Mitarbeitern? Das hast du in Millisekunden durchgeplottet. Und jetzt besteht die Kunst darin, das, was du dir gerade vorgestellt hast im Kopf, wie du auf die 2 minus gekommen bist. Und warum ist es keine 2 plus? Da ist irgendwas, was nicht 2 plus ist. Das schreibst du auf den Zettel. Denn offensichtlich sind das die Metriken, die du brauchst, um dein eigenes Unternehmen einschätzen zu können. Fertig. Es bringt nichts, dass ich dir sage, wie dein Frühwarnsystem aussieht, sondern du musst selber sozusagen deine Wohlfühlkennzahlen haben, wo du sagst, okay, ich brauche immer so und so viel Geld auf dem Bankkonto. Ich kenne eine Unternehmerin, die sagt, Herr Rosenbaum, ganz ehrlich, ne, wenn ich weniger als 1 Million Bankbestand habe, ne, dann wäre ich echt sauer. Also ja, kann ich verstehen, Gott sei Dank sind 2,5. Ja, für die ist also Bankbestand. Und nun gut, bei 1 Million auf dem Konto ist jetzt auch irgendwo, oder 2,5 Millionen ist jetzt auch.
Nochmal, da reden wir ja heute nicht, wir reden ja über diese Krisenunternehmer, die 200.000, 500.000, 1 Million Dispo haben und der ist schon am Ende.
Frühwarnsystem bedeutet, du brauchst Zahlen, die du sowieso im Kopf hast, anhand derer du abplottest, wie steht mein Unternehmen da. Die schreibst du auf den Zettel. Dann gehst du zu deinem Steuerberater oder was weiß ich zu welchem Berater und sagst, okay, das sind die Kennzahlen, die ich für mich brauche. Hast du welche, die ich brauchen sollte? Und dann kann ich sagen, du pass mal auf, du bist ein Handelsunternehmen, du musst die Wareneinsatzquote dir angucken. Weil wenn die so und so ist, das können wir mal ausrechnen, guck mal hier, das sollten wir. Wenn in deiner Liste Cash nicht vorkommt, Cashflow, würde ich immer sagen, hier ist die Cashflow-Berechnung, da sind die 3 Zahlen, auf die musst du achten, die sollten gerne so und so groß sein. Und fertig
unbedingt
ist das
die Folge hören, Cash in Detach, ne? Unbedingt die Folge
Cash
hören, die
es gibt. Genau.
Ja.
So, und wenn du dann eine Stufe weitergehen willst, dann fängst du an mit Planungsrechnung. Und jetzt, ich höre schon Planungsrechnung. So, ich höre deinen Vater gerade mit mir reden, der sagen würde, Planungsrechnung, was weiß ich denn, was morgen ist, da kann doch keiner reden. Ah, nee, der spricht kein Platt, ne? Egal. Das kann ja keiner wissen, was da in Zukunft ist. Ich bin kein Hellseher, Planungsrechnung, sondern Schwachsinn brauche ich alles nicht. Kenne ich.
So, echt? Weil da würde ich jetzt sagen, das finde ich jetzt krass, weil da hätte ich jetzt gesagt von wegen, dass doch jeder Unternehmer eine Planungsrechnung hat.
Jo.
Also wie, oder?
Nein, die wenigsten. In dem Bereich, in dem wir uns bewegen. Ja, also Kleinunternehmen, mittlere Unternehmen. Die Großen haben alle eine Planungsrechnung.
Ja, nein, ich meine gerade die Kleinen, weil das ist doch das, was dir.
Niemand.
Ach, hör doch auf.
Die Planungsrechnung gibst du in Auftrag, wenn die Bank sagt, du willst einen Kredit haben, ich brauche eine Planungsrechnung. Dann kommen die Aufträge rein. Ist so.
Okay. Dann lass uns ganz kurz nochmal zusammenfassen. Planungsrechnung. Was ist das? Was brauche ich da? Und weil, wenn du sagst von wegen, wenn es gut läuft, gibt's die. Ich würde mal sagen, wenn wir jetzt über ein Unternehmen der Krise und über Frühwarnsysteme reden, dann gehört die Planungsrechnung auf jeden Fall dazu.
Naja, die Planungsrechnung sorgt, wenn sie gut ist und wenn du sie wirklich benutzt, sorgt dafür, dass du gar nicht erst in die Krise kommst. Das ist ja noch viel schicker. Aber was ist eine Planungsrechnung? Die besteht, wenn du willst, aus 4 Zahlen. Eine Planungsrechnung auf Rentabilitätsebene.
Ja.
Umsatz. Wenn du hast Wareneinsatz,
ja.
Wenn du hast Personalkosten,
ja.
Alle anderen Kosten, scheißegal welche, und unten der Gewinn.
Ja.
Und das plottest du für jeden Monat durch.
Ja.
Und zwar, Achtung, auf 3 Jahre.
Ja.
Und da geht es, wenn du jetzt sagst, von heute an, woher soll ich wissen, wie viel Umsatz ich in 3 Jahren mache, darum geht es nicht. Natürlich kannst du das nicht wissen, du kannst dir aber was vornehmen. Du kannst aber sagen, ich will den und den Umsatz machen. Oder wenn du mit der Planungsrechnung vernünftig umgehen kannst, dann wirst du auch feststellen, bei dem Kostenvolumen, das ich habe und bei den Privatentnahmen, die ich habe für mein Privatleben, muss ich im Umsatz so und so hochkommen, sonst funktioniert das alles nicht mehr.
Exakt.
Und jetzt passiert was total abgefahren ist.
Und ich kann also auch so Saisonspitzen, das ist ja auch wichtig, ne, dass ich auch weiß, so von wegen, hör mal, es gibt da so Monate, da passiert irgendwie nichts, ja, also im Winter wird relativ wenig Langnese-Eis gegessen, ja, und im August verkaufst du keine Heizstrahler, ne.
Ja, außer du wohnst im Norden. Das ist genau richtig. Was du vor allen Dingen dann aber auch erkennen kannst, ist, wenn du die Monate nebeneinander stellst und feststellst, du weichst davon ab, dann kannst du dir ja mal die Frage stellen, woran liegt das denn? Was der Effekt daraus ist, ist, dass du dein Unternehmen viel besser kennenlernst. Und wenn du festgestellt hast, durch deinen Kostenblock, deine Privateinnahmen und so weiter, wie viel Umsatz du brauchst, und du bist jetzt 10 Monate lang hinter diesem Umsatz zurück, dann kannst du dir ausrechnen, und zwar auf den Monat genau,
exakt,
wann du zahlungsunfähig bist.
So, und exakt, und jetzt, und dann geht es wieder genau darum, dass man dann, wenn man das sieht, ja, also das ist ja jetzt Unternehmen der Krise, ist exakt das ja passiert. Es geht jeden Monat, wird schlimmer und schlimmer und nicht besser. Und jetzt geht es ja genau darum, dann zu sagen, das erkenne ich jetzt, und jetzt gehe ich zum Steuerberater und frage den, was kann ich machen? Was könnte so eine Lösung sein, die du dann anbietest?
Ja, genau das. Alles, was ich gerade erzählt habe, insbesondere Planungsrechnung. Lieber Mandant, jeden Monat treffen wir uns, wir besprechen deine BWA, ich baue dir einen Plan-Ist-Vergleich auf. Und dann gucken wir, was wolltest du, was hast du, welche Auswirkungen hat das in Zukunft. Hier ist eine Liquiditätsplanung, da steht genau drauf, wie sich deine Liquidität entwickelt. Und dann gucken wir, wo du stehst und was du tun könntest. Und nach 6 Mal brauchst du mich nicht mehr, dann kannst du es selber. Und da will ich hin, ich habe keine Lust, bis zu deinem Lebensende deine BWA mit dir zu besprechen, jedenfalls nicht monatlich.
Ganz klar.
Aber du kannst es dann alleine. Und wenn
ja,
du dann, aber
jetzt gehen wir ja noch jetzt gehen wir noch mal einen Schritt weiter. Also wenn wir jetzt nicht von einem Vollpfostenunternehmer reden, sondern von einem, der genau das alles hat, der kann seine BWA lesen, ja, der hat seine Liquiditätsvorschau, der hat diese ganzen Sachen, ist trotzdem in der Krise. Kann der Steuer, und das ist jetzt auch nochmal die Frage, käme ich, mein Vater, die Generation dann auf die Idee, trotzdem den Steuerberater zu fragen, weil was ich doch eigentlich brauche, sind doch jetzt unternehmerische Tipps, dass mir jemand sagt, deine Personalkosten sind viel zu hoch, wir müssen daran was ändern, oder dein Wareneinsatz, deine Lagerkosten sind zu hoch, oder, dass der genau diese unternehmerischen Schwachstellen erkennt und mich jetzt hier unternehmerisch berät. Und das ist, glaube ich, was wieder viele Unternehmer ihrem Steuerberater gar nicht zutrauen.
Dann nimm dir jemand anderen. Ich riech mich gerade mal üff, liegt nicht an dir.
Ja.
Ich riech mich üff. Wenn du der Meinung bist, dass da, ich sag's mal anders, du hast eine Autowerkstatt und dein Auto ist kaputt. Und jedes Mal, wenn du dein Auto in die Autowerkstatt bringst, kommt es kaputter heraus, als du es reingebracht hast. Was machst du dann? Fährst du da immer wieder hin?
Andersrum. Ich würde vielleicht ein anderes Bild aufmachen. Ich habe gerade mein Auto, ich habe gerade meinen Tankdeckel verloren. Der ist jetzt gerade ein neuer in der Mache. Und dann hat mir meine Autowerkstatt gesagt, ja, Frau Eichbach, wenn er kommt, muss der aber vorher noch zum Lackierer, weil wir kriegen die unlackiert und dann muss der erstmal in ihrer Wagenfarbe lackiert werden. Was will ich mit diesem Bild sagen? Ich würde mir doch einen Steuerberater to men's brain and women's brain. Pass auf, ich will damit sagen, dass
überhaupt sind Tankdeckel immer schwarz. Du meinst die Tankabdeckung, ne? Aber ist egal, rede weiter.
Ja, genau, die Tankabdeckung.
Sorry.
Was ich doch meine, ist, dass ich mir, würde mir wünschen, in meiner, wenn jetzt meine Welt mal ideal wäre, dann würde ich mir wünschen, dass jeder Steuerberater so ein Netzwerk hat, wo der sagt, pass mal, aber ich kenne mich mit deiner Branche aus. Ich kenne mich mit meinem Mandantenstamm ist so und so. Ich bin auf KMUs spezialisiert oder ich bin auf Ärzte spezialisiert oder ich bin darauf spezialisiert. Und dass dieser Steuerberater ein Netzwerk hat, wo der sagt, du musst jetzt nicht zu McKinsey gehen, weil McKinsey ist zu teuer für dich. Du musst aber auch nicht irgendwie zu der Frau, mit der deine Schwester Tennis spielt, gehen, weil die zufällig gerade Unternehmensberaterin ist. Also das ist ja auch, also Unternehmensberater haben ja einen noch beschisseneren Beruf als Ruf als Steuerberater. Also wem vertraut man da? Und dann würde ich mir wünschen, Auftrag an euch Steuerberater, die uns zuhört, ich würde mir wünschen, dass ihr ein Umfeld habt aus Rechtsanwälten, aus Insolvenzrechtlern, auch aus Banken, die vielleicht helfen können, aber auch aus Unternehmensberatern, die dann sagen, hey, für das Thema ist das jetzt mal echt hier, da weiß ich, der hat den 10 Unternehmen genau bei dem Problem geholfen, zu dem gehst du jetzt mal. Das fände ich super.
Ja, ich weiß nicht, wie es woanders ist. Ich habe so ein Netzwerk zum Unterflügen in Mehrfachbesetzung einer jeden Position. Ich habe für jeden Anwalt das richtige Problem. Oder andersrum gesagt. Egal, es ist egal, was du brauchst, komm zu mir, ich kenne einen.
Ja.
100 Pro.
Ja, okay.
Wenn du eine Hebamme suchst, kann ich anrufen. Wenn du einen Bestatter suchst, kann ich anrufen. Dazwischen auch alles. So. Ja, selbstverständlich habe ich all diese Leute in meinem Netzwerk. Alles, was ein Unternehmer brauchen kann. Aber, was ich viel geiler finde, ist, wieso hast du denn das nicht? So dein Unternehmen. Du brauchst die Rechtsanwälte, nicht ich. Du kannst mich gerne fragen, dann kann ich dir einen empfehlen, aber du brauchst die doch. Wenn ich in ein Unternehmen neu reinkomme, gerade Krisenunternehmen, sage ich, okay, alles klar, wir haben hier Arbeitsrechtsprobleme, wer ist hier Fachanwalt für Arbeitsrecht? Ja, haben wir nicht.
Hä?
Wer ist, okay, alles klar, Sie betreiben eine Spedition, wer ist hier Verkehrsrechtler? Haben wir nicht. Hä? Wie geht das? Wer macht denn bei Ihnen die Gesellschaftsverträge und die Protokolle und sowas? Ja, haben wir nicht. Machen wir selber. Ich verstehe es nicht. Ich bin aber auch jemand, der das total geil findet, wenn ein anderer was besser kann als ich. Super, dann lass sie das doch machen. Hervorragend. Ich teile gerne, ich nehme gerne Leute mit in die Beratung mit rein. Mhm. Ich glaube, eine meiner größten Stärken ist, dass ich meine Schwächen kenne. Ich weiß genau, was ich nicht kann und das gebe ich ab. Und noch viel mehr weiß ich, worauf ich überhaupt gar keinen Bock habe. Das gebe ich noch lieber ab. Okay? Also ja, Netzwerke muss man haben. Aber auch schon als Unternehmer, nicht nur als Berater. Als Berater, und da gebe ich dir recht, als Berater aber erst recht. Ja.
Okay. Ja, okay. Jetzt gibt's noch eine Thematik, die ich damit habe, dass ich sage, jetzt bin ich in dieser Krise drin, nämlich die, dass ich kein Geld für diese Berater habe. Und Möglicherweise führt das auch dann dazu, dass ich sage, ich habe jetzt schon hier irgendwie mein Privatvermögen da reingesetzt, ja, also so war es ja bei mir dann damals, dass ich gesagt habe, okay, zapfen wir mal alles an und leben wir mal alles von dem, was noch irgendwo auf der hohen Kante ist, anstatt das fürs Alter wegzutun oder für was auch immer. Und dann bist du irgendwie so an diesem Limit drin und dann bist du in der Krise, dann ist noch ich Viertel vor Finkbeiner. Und jetzt weiß ich ja, die Steuerberaterrechnungen, wenn ich die sehe, oder die Unternehmensberaterrechnungen, wir reden hier immer über ein Invest von, sag du mir jetzt mal eine Zahl, was kostet das, wenn du mich jetzt retten würdest? Auf jeden Fall Geld, was ich nicht habe.
Bei dir ist natürlich.
Aber kannst du so eine Zahl, eine grobe Zahl sagen?
Ja.
Ich weiß nicht, jedes Unternehmen ist anders, aber gibt es so eine grobe Richtig. Zahl, wo du sagst, pass mal auf, Unternehmen retten, Arsch retten fängt an bei Summe X?
Ja, kann ich. Also unter 5 Tagewerke brauchen wir nicht reden und dann sind wir irgendwo im Bereich von 8.000 bis 10.000 Euro.
Okay, alles klar. Gut, so, das ist schön, erste Einschätzung.
Wenn du die nicht mehr hast, dann machen wir das anders. Wie viel hast du denn? Und dann gucken wir mal, wie viele Tagewerke ich dann für dich arbeiten kann. Dann robben wir uns da ran. Rede mit den Leuten. Machst du das sonst auch? Redest du auch mit jedem über Preis und verhandelst an der Kinokasse, ob du das nicht 20 Cent billiger kriegen kannst?
Kinokasse, ich bitte dich.
Alle.
Aber das ist genau das. Genau das. Es gibt genau das. Beim Auto ist es total normal, dass man verhandelt. Ich habe noch nie einen gehört, der gesagt hat, ich verhandle irgendwie mit dem Steuerberater oder mit dem Friseur.
Ja, dann kannst du dich mal hier hinsetzen und mal, dann leite ich mal die Anrufe an dich weiter. Dann kannst du die Honorargespräche führen. Ich führe die aber inzwischen nicht mehr. Habe ich früher gemacht, mache ich nicht mehr. Ich rechne sehr, sehr fair ab, das weiß ich. Ich bin überhaupt gar nicht am obersten Limit dessen, was ich machen könnte.
Ja.
Du bezahlst das, was ich aufrufe und ansonsten bitte kann ich leider nicht für dich arbeiten. Was die Sanierung angeht, das Problem kenne ich. Ja, ich komme doch zu Ihnen, weil ich kein Geld habe. Ja, dann kommst du A zu spät und B, was ist denn deine Erwartungshaltung an mich jetzt? Dass ich umsonst für dich arbeite? Okay, können wir drüber reden. Ja, pass auf, können wir drüber reden. Dann machen wir das so. Normalerweise, ich hau jetzt mal eine Zahl, normalerweise kostet 8.000. Jetzt möchtest du aber, dass ich umsonst für dich arbeite. Das heißt, ich habe das komplette Honorarrisiko. Du hast keins, ich habe alles. Machen wir. Aber wenn ich dann erfolgreich bin, also das ist quasi eine Art von Erfolgshonorar, was ich nicht als Steuerberater mache, sondern das macht meine Unternehmensberatungsgesellschaft, ne, ganz wichtig, für die jetzt schon die Telefonnummer der Steuerberaterkammer wählen. Wenn ich dann Erfolg habe, dann kostet aber nicht 8.000, dann kostet 16.000. Ist okay, machen wir. Ich bin Unternehmer. Du hast gerade 5-mal gesagt, ja, Steuerberater sind ja keine Unternehmer. Doch, ich bin Unternehmer. Ich bin Unternehmer. Ich lebe davon. Ich weiß was und das verkaufe ich. Mhm. So,
Punkt. Ja, glaube ich, fände ich, wir haben mit Sicherheit einen Punkt. Nochmal, wir gehen jetzt von diesem Unternehmer aus, der das Geld nicht hat. Punkt. Ende aus. Der kann die Gehälter nicht zahlen, also kann der dreimal jetzt nicht seinem Mitarbeiter sagen, dich zahle ich nicht, aber ich zahle den Olaf Rosenbaum. Was wäre denn
pass auf, nur mal aus dem Nähkästchen, meine Erfahrung ist, ne, wenn der Unternehmer das wirklich will und wenn er wirklich merkt, dass er am Poller ist und ich sage dem, das kostet 8 Scheine und bitte bar auf den Tisch, ja, natürlich gegen Quittung, aber ich will das Geld haben, ja, das ist da. Mhm. Es wie aus Zauberhand erscheint es. Mhm. Okay. Und nochmal, deswegen ist es ja so wichtig als Unternehmer, dass du ein Frühwarnsystem hast, damit du rechtzeitig zu mir kommst, damit wir rechtzeitig an deinem Unternehmen arbeiten können. Oder aber mach es noch ganz anders, geh noch viel früher zu jemandem wie mir und dann arbeiten wir dahin, dass du niemals in diese Situation kommst. Wie wäre das denn? So, und dann, ich höre da schon 8.000 Euro, der spinnt ja und viel zu teuer, was hat denn der für einen Stundensatz und so weiter. Da kommt meine Standardfrage, die ich dann auch tatsächlich im Gespräch so stelle. Was ist dir denn einmal Arsch retten wert? Was ist es dir wert, dass du nicht mit deinen Kindern aus deinem Haus ausziehen musst? Was ist es dir wert, dass du nicht den Stress in der Familie hast? Was ist es dir wert, dass du dein Unternehmen behalten darfst? Was ist es dir wert? 1.200 Euro?
Bestimmt. Nein, ich glaube, das ist, es geht nicht um das Wertsein, und das ist genau der Punkt.
Doch.
Wir müssen früher zu dir kommen. Das ist jetzt die Message für mich. Das nehme ich hier raus. Ich gehe früher zu dir, wenn ich permanent bei dir bin oder früher bei dir bin oder regelmäßig mit dir Gespräche führe und oder mit einem Steuerberater, Unternehmensberater. Also ich finde wirklich, du sagst, das ist alt wie der Hut. Aber wir haben immer noch zu wenig Steuerberater in Deutschland, die Unternehmensberater sind. Und das kapiere ich nicht.
Pass auf, es gibt kein Gesetz, in dem steht, dass du nicht auch neben deinem Steuerberater einen weiteren Berater haben darfst. Das steht in keinem Gesetz drin. Das darfst
ja,
du.
Aber das ist doch viel besser, wenn das eine Hand ist. Das ist doch viel besser, wenn das wie bei dir ist. Achtung, jetzt kommt der Werbeblock für Rosenbaum Consulting. Das ist doch tausendmal besser, wenn das Hand in Hand ist, wenn das einer ist,
ja, als
wenn
ich jetzt. Ich kann aber nicht alles machen. Ich gebe dir recht, aber okay. Ich kann jetzt nicht 500 Buchhaltungsmandate aufnehmen. Das ist mein Engpass. Ich kann 500 Beratungsmandate machen.
Nein, das weiß ich doch. Ja, du machst jetzt hier eine Trainerakademie. Du bildest jetzt Rosenbäumchen aus. Demnächst gibt's in jeder Stadt.
Das fehlt mir noch.
Das wird so. Du machst ein Franchise. Natürlich. Wart mal ab. So, aber kleiner Spaß. Wir sind schon wieder über die Stunde. Ich möchte vielleicht abschließend noch mit einer Frage an dich kommen. Wer hat jetzt eigentlich ein Interesse daran, dass ich nicht pleite gehe? Also ich als Unternehmer, ja, habe ich ganz klar.
Genau,
du als Steuerberater, ja, lass mich ausreden. Steuerberater ist scheißegal. Im Gegenteil, du sagst wahrscheinlich ein fauler Mandant weniger. Okay, new balls, please.
Nein,
also, wer hat aber ein Interesse daran? Lass mich ausreden. Wer hat ein Interesse daran? Die Bank. So, was wäre denn, wenn die Bank, wenn Banken hingehen und sagen, wir haben nicht nur, also wir haben ja alles Mögliche an Personal und an Abteilungen. Was wäre denn, wenn die sagen, wir bauen so eine Abteilung auf, ja, Viertel vor Finkbeiner, und das sind die, wo unsere Experten rausgehen, mit den Unternehmern reden, damit wir keinen Kreditausfall haben. Das müsste doch für die super lukrativ sein, zu sagen, in der Kombination aus einem Fördermittel, aus einem, wie sie es verrechnen, scheiß der Hund drauf, will ich nicht wissen. Aber dass es so eine Sanierungsabteilung in der Bank gibt, die sagt so, und jetzt ab zur Frau Eschbach und jetzt redet ihr mal mit der, wieso, was da los ist und was wir machen können.
Also.
Oder die dich zahlt. Das wäre noch besser. Das wäre besser.
So, erstens. Habe ich schon erlebt, dass die, ja super, habe ich schon, es ist gar nicht so selten, dass die Bank sagt, pass auf, wir glauben, das Unternehmen funktioniert, die Beratung kostet 15, finanzieren wir.
Ja.
Gibt's. Ist nicht unüblich.
Okay. Ne? Okay.
Mhm. Ist aber auch nicht der Regelfall, muss man auch sagen.
Ja.
Zweitens, dass die Banken selber anfangen zu beraten, halte ich für relativ ausgeschlossen, weil das einfach nicht deren Geschäftsmodell ist. Und möglicherweise gibt es das, aber ich kenne keine Bank, die eine Unternehmensberatungsgesellschaft angedockt hätte. Mhm. Aber das müssen die auch gar nicht, weil die ja in der Lage sind, mit Unternehmensberatungen zu kooperieren, so wie es hier in Norddeutschland der Fall ist, dass Banken mit einem Beraterpool zusammenarbeiten, und da schicken sie dann die Leute hin, und dieser Beraterpool, deren Aufgabe ist es dann, den richtigen Berater für dich rauszusuchen. Die haben also akkreditierte Berater, von denen ich einer bin. Haben die Banken die Möglichkeit, dich dahin weiterzuempfehlen. Ja? Was die Banken nicht dürfen, Compliance, was sie nicht dürfen, ist, dir eine Liste geben und sagen, hier, da steht Rosenbaum und dies und das und der. Ruf die mal an, das dürfen die nicht.
Ah, ja, klar,
was logisch. Die aber dürfen, ist zu sagen, da ist eine Firma, die hat 150 akkreditierte Berater, da kannst du anrufen und die sagen dir dann, wer für dein Problem der richtige Ansprechpartner ist.
So. Okay.
Also das gibt es.
Und du hast vorhin die IHKs erwähnt und ich habe die Wirtschaftsförderung erwähnt. Also das ist vielleicht auch nochmal Anlaufstellen, wo man nochmal sich hinwenden kann und kann sagen, hey, guck doch mal bitte für meine Branche. Ich bin meinetwegen jetzt in der Gastro. Habt ihr gute Erfahrungen mit Anwälten, die im Gastrobereich sind? Also das könnte man ja, da kann man die IHK mit Sicherheit auch fragen. Ne? Ja.
Ja, die dürfen aber
auch nicht. Die dürfen auch nicht parteiisch. Aber man könnte die Wirtschaft lesen, das Magazin der IHK. Da stehen schon mal ganz gute Tipps drin und Interviews.
Ich habe eine total verrückte Idee. Frag doch einfach deinen Steuerberater. Der wird,
wenn
der
das
wird
jetzt nicht das Schlusswort für diese Folge ist.
Ja. Ruf mich an. Das ist die Zusammenfassung.
Ja.
Arbeite mit deinem Steuerberater wie mit einem Werkzeug oder wie mit einem Arzt oder nimm dir ein Bild, das passt, mit einer Autowerkstatt. Dein Steuerberater sollte dein erster Ansprechpartner sein für jedes unternehmerische Problem, das du hast. Wenn er es auch nicht selber lösen kann, so wird er aber jemanden finden oder wissen, kennen, der dir helfen kann. Wenn dein Steuerberater so ein typischer Zettelfuzzi ist und ja, das gibt es, und du dem nicht zutraust, dass er das hinkriegt, dann bitte ruf jemand anderen an. Das ist nicht verboten. Und auch der Steuerberater wird da im Zweifel nichts gegen haben. Und selbst wenn, vollkommen wurscht. Nächster Zusammenfassungspunkt. Kümmere dich unbedingt um ein Frühwarnsystem. Unbedingt, damit du gar nicht erst in die Situation kommst, den Steuerberater anrufen zu müssen, der dir dann keinen Fachanwalt für Insolvenzrecht empfehlen kann. Okay? Also ist es dein Unternehmen. Und am Ende aller Tage, in aller Deutlichkeit, liebe Leute, auch wenn es hart klingt, ist es euer Arsch, der in der Schlinge hängt. Birgit ist da vorhin drauf gekommen, was interessiert es denn den Steuerberater, ob der Mandant überlebt? Ich finde es zum Kotzen, wenn einer meiner Mandanten in Schieflage gerät, weil das ein Stückchen weit auch bedeutet, dass ich meinen Job nicht hingekriegt habe, ja, dass ich es nicht hingekriegt habe. Das nervt mich zu Tode. Ansonsten, wenn ihr pleite geht, ja gut, dann wird ein Mandatsplatz frei, dann kommt da der nächste. Also jetzt rein betriebswirtschaftlich betrachtet, ja, ist es für einen Steuerberater ein pleitegehender Mandant, außer dass er vielleicht ein bisschen Honorar verliert, naja, ist nicht schön, aber bricht die Welt nicht zusammen. Für mich ist es unglaublich nervig. Also im Sinne von, ich will nicht, dass das passiert. Deswegen hänge ich mich auch rein, wenn ein Mandant um die Kurve kommt und sagt, ich habe hier Schwierigkeiten. Also, redet mit eurem Steuerberater, baut ein Frühwarnsystem auf. Und das wird auch Bestandteil des Workhardbad Smart Tipps, der gleich kommt, nachdem ich mich nochmal herzlich bedankt habe bei dir, Birgit, dass du dabei gewesen bist, dass wir ein bisschen diskutieren konnten, dass du gute Fragen gestellt hast, die es mir ermöglicht haben, mal so ein bisschen den Standpunkt klarzumachen und zu erklären, wie das alles so funktioniert. Ich fürchte nur, wir werden mit diesem Thema nicht durch sein und nochmal eine zweite Folge dazu machen müssen. Aber das stört uns ja nicht.
Nein.
Danke, dass du da warst.
Gerne.
Und hier ist der Work Hard But Smart Tipp für euch, ganz sicherlich wenig überraschend. Mein Tipp an euch, bitte, bitte machen, as soon as possible, wie der Lateiner zu sagen pflegt. Ruft euren Steuerberater an, macht einen Termin, sprecht ihn bitte an auf ein Frühwarnsystem. Ja, richtet ein Frühwarnsystem ein, damit ihr nicht diejenigen seid, die in diese Schwierigkeiten erst geraten, denn ihr könntet aus dem Podcast mitgenommen haben, dass dann, wenn man rechtzeitig was tut, dann gerät man gar nicht erst in diese großen Schwierigkeiten, in die eigentlich überhaupt gar keiner von uns geraten möchte. Wenn ihr in dem Gespräch mit eurem Steuerberater sitzt und der schaut euch mit den trüben, hohlen Augen von London an oder aber ihr möchtet gar nicht erst mit eurem Steuerberater darüber reden, dann folgendes Angebot, geht auf workhardbutsmart.de. Da habt ihr eine Möglichkeit, mit mir ein Gespräch zu buchen. Und dann gucken wir mal, ob und wie ich euch weiterhelfen kann. Bis dahin. Das war Work Hard But Smart, der Podcast für Unternehmerinnen und Unternehmer. Heute mit einer Folge, die euch hoffentlich gezeigt hat, was ihr tun müsst, damit ihr nicht in die Verlegenheit kommt, einen Fachanwalt für Insolvenzrecht beschäftigen zu müssen. Wenn ihr jemanden kennt, den diese Folge interessieren kann, sollte, muss, leitet sie an ihn weiter, empfiehlt den Podcast. In 14 Tagen gibt es eine neue Folge und bis dahin, Work Hard But Smart.